Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft Veränderung, dem Podcast rund um Themen der digitalen Transformation. Heute beschäftigen wir uns damit, wie Menschen mittels Sprache mit Computern interagieren können und welche Techniken dabei helfen können, dass diese Interaktion noch besser laufen kann. Mit mir dabei heute ist Nico, der sich zuletzt im Rahmen seiner Bachelorarbeit mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Hallo Nico.
Hallo Sebastian.
Nico, wieso bist du denn an der Weiterentwicklung vom Computersprachverständnis interessiert?
Also erstmal habe ich mein duales Studium im Bereich der Informatik absolviert. Mein Praxispartner war da die SAP, das ist ein großer deutscher Softwarehersteller ist. Und mein persönliches Interesse hat sich dann einfach vor allem während dieses ChatGPT-Hypes entwickelt, wo ich mich einfach nochmal mehr für dieses Thema der natürlichen Sprachverarbeitung interessiert habe. Und SAP ist da einfach auch als großes Technologieunternehmen sehr daran interessiert. Wir sind da stark auch in diesen ChatGPT und Natural Language Processing Hype reingegangen. SAP ist einfach das einzige Technologieunternehmen, das KI-Funktionen direkt in Geschäftsprozesse und Workflows verschiedener Unternehmen integrieren kann. Und die Produktivität der Nutzer soll einfach bei SAP nochmal dadurch gesteigert werden, dass wir jetzt diesen eigenen Co-Piloten haben, der heißt Joule. Und der soll einfach durch verschiedene Agentenfunktionen quasi Nutzer unterstützen, indem dieser durch natürliche Spracheingaben einfach Ausgaben durchführen kann oder Aufgaben, die er vorher halt manuell bedienen musste. Genau, und wir sind da halt auch auf der Seite der Ökonomie. Eine Studie von McKinsey hat da zum Beispiel 2023 herausgefunden, dass dass der Effekt von generativer KI durch neue Use Cases, die da entstehen, einen Einfluss von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar auf die Wirtschaft hat. Das ist zum Vergleich in etwa das BPI von Deutschland, was ja schon die drittgrößte Industrienation der Welt ist. Also da kommt wirklich nochmal eine Riesensteigerung auf die Wirtschaft zu durch generative KI-Use-Cases. Mhm. Und die Gesamtproduktivitätssteigerung durch generative KI, inklusive dieser neuen Use-Cases halt, ist nochmal größer. Genau, und da ist einfach ein Riesenpotenzial, was man da ausschöpfen kann.
Ja, ich glaube, du hast gerade Billionen gesagt, aber du meintest Milliarden. Also man kann damit ganz viel Geld machen, beziehungsweise das Potenzial, wenn man so eine ChatGPT-Tools auch im geschäftlichen Kontext einsetzt, scheint riesig zu sein. Klar ist natürlich dann, dass eine Firma wie SAP, die in jedem zweiten deutschen, europäischen, weltweiten Unternehmen, was weiß ich, im Einsatz ist als Software, da natürlich mitziehen will, weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zukünftig werden wir wahrscheinlich viel weniger durch Mausklicken und Tastatur oder durch das Auswählen von Funktionen in Software, mit Software interagieren, sondern mehr so über, man sagt halt genau, was man haben will und dann versteht es das ein und dann gibt es das ein. Also bei jetzt SAP, ich habe mal SAP benutzt, okay? Ja. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt war vor, das tut mir jetzt weh, also fast 20 Jahren. Und ich hatte, konnte jetzt SAP nichts. Ich glaube, alle Tools damals, alle Geschäftsprozess-Tools oder Geschäftstools waren nicht so primär intuitiv. Okay, ja. Mittlerweile ist das wahrscheinlich ganz, ganz anders, weil die alle auch besser geworden sind. Trotzdem hätte ich mir, glaube ich, damals gewünscht, dem Tool nicht einfach nur schreiben zu können, was ich denn jetzt eigentlich will. Also, liebes Tool, ich hätte jetzt gerne eine Auswertung der Verkäufe des letzten Jahres in Tabellenform. Und ich erinnere mich daran, dass das Zusammenklicken dieser Datenergebnisse sehr schwierig war. Aber da sind wir jetzt quasi, ne? Also so einfach, genau. Menschen wollen vielleicht zukünftig nur noch mit dem Computer sprechen oder dem was hintippen und dann kriegt man das Ergebnis.
Genau, also da demokratisiert AI auch in einer gewissen Art und Weise sehr stark, weil vorher gab es richtige Experten, die sich dann irgendwelche Prozesscodes gemerkt haben und die diese auswendig konnten. Dann haben sie die in irgendeine Zeile eingegeben und plötzlich sich irgendwas zusammengeklickt. Und es geht dann natürlich wahnsinnig schnell, wenn man es einmal kann, aber die Schwelle, um da hinzukommen, ist halt relativ groß. Und wenn wir das Ganze jetzt durch diese Agententätigkeiten quasi abfangen können und das alles über natürliche Sprache abdecken können, ist das ja sehr demokratisch, weil einfach jede Person dann mit einem minimalen Verständnis einfach in ihrer Sprache sagen kann, was sie haben möchte und das Modell das dann hoffentlich versteht und die Prozesse so ausführen kann.
Also man kennt das vielleicht auch diejenigen, die jetzt so ein SAP-Tool, SAP-Software gar nicht nutzen. Also niemand, der nicht in einer Firma arbeitet, nutzt SAP, weil es eine reine Firmenapplikation ist oder daher kennst die meisten. Was aber viele auch aus der Schule oder aus der Uni oder aus ja einfach dem privaten, nicht geschäftlichen Kontext kennen, ist ja Excel. Also ja. So. Und da kennt ja auch jeder, dass Excel diese Funktion hat, wie zum Beispiel summiere mir alle Zeilen zusammen oder bilde mir den Durchschnitt von Zahlen. Und dann gibt's ja auch ganz komplizierte Abfolgen von Funktionen, wo dann so eine Excel-Tabelle auf einmal wie so eine Art mächtiges Excel-Tool wird auf einmal. So, wenn dann Beziehungen oder irgendwelche Abfragen, Pivotierung von Sachen und so weiter und so fort. Und dann kommt auf einmal das Jobprofil des Excel-Experten hervor und man kann sich damit differenzieren, indem man dieses Tool halt ziemlich gut bedienen kann. Das meinst du mit Demokratisierung, glaube ich, ne? Dass man genau. Dann sagt, es muss nicht mehr diesen Experten, diese Expertin geben, die das halt so wie ihr Droidenwissen halt anwenden kann, sondern man fragt ein Tool, ja, über natürliche Sprache, ich hätte gern folgendes Ergebnis und dann gibt es einem im Prinzip die Abfolge der Funktion.
Ja, genau.
Okay, habe ich verstanden. Jetzt kennen ja viele, und wir hatten das auch schon in vergangenen Folgen häufig, der aktuelle KI-Hype ist im Prinzip, sind Sprachmodelle. Also der Computer kann auf Fragen antworten in einer Art und Weise, dass wir das irgendwie als verdammt smart identifizieren. Ja, das heißt, wer ChatGPT nutzt und so ein bisschen mit dem interagiert, merkt, oh, das ist aber irgendwie spooky, aber es ist auch verdammt nützlich. Ja, und dahinter steckt eine bestimmte Kategorie von Technik des maschinellen Lernens und große Sprachmodelle. Das sind jetzt so die Stichworte. Und ich würde jetzt mal behaupten, das, was da so aktuell so draußen ist, was man so nutzen kann, das ist doch schon verdammt gut. Warum muss man denn in dem Bereich noch weiter forschen oder eine Bachelorarbeit schreiben oder wie auch immer? Woran kranken denn die aktuellen Modelle denn noch?
Genau, also die sind schon verdammt gut und sie werden natürlich auch stetig weiterentwickelt und werden immer besser. Aber ein so ein Quirk zum Beispiel, den man nicht so richtig aus diesen Modellen rausbekommt, ist dieses Problem des Halluzinierens, wo sich halt Models einfach quasi Fakten ausdenken oder für uns einfache Aufgaben nicht beantworten können. So ein aktuelles Beispiel, was so ein bisschen rumging, ist zum Beispiel, dass man dem Modell, dem aktuellen ChatGPT, die Aufgabe gegeben hat, wie viele Erst hat denn das Wort Strawberry und er das einfach nicht hinbekommen hat und selbst wenn man ihm gesagt hat, ja, zähl doch mal durch, dann hat er da tatsächlich einfach erst eingefügt, einfach nur um seine Antwort korrekt zu behalten. Und das ist halt ein akutes und aktuelles Problem bei diesen großen Sprachmodellen. Da gibt es auch verschiedene Benchmarks für. Zum Beispiel gibt es einmal das Truthful QA Benchmark. Das testet quasi die wahren Antworten, die ein Sprachmodell gibt. Also da werden Fragen gestellt, dann gibt es einen Goldstandard, der quasi sagt, hier, das ist eine wahre Antwort. Und dann kann man quasi abschätzen, wie viele wahre Antworten gibt ein Model, wie viele falsche. Und da hat man jetzt das GPT 3.5, also noch das alte ChatGPT, da mal befragt. Und da lag die Antwortrate bei nur 58% von wahren Antworten, was jetzt erstmal schon nicht so viel klingt. Was dann aber noch ein viel größeres Problem vielleicht ist, ist, dass 42% der Antworten zwar falsch waren, aber für die Leute, die das bewertet haben, erstmal überzeugend klang. Das heißt, man kann somit irgendwie Falschinformationen aufnehmen vom Modell, ohne dass man das selber wirklich merkt. Auch das aktuelle GPT-4 ist dann nicht viel besser gewesen mit einer Antwortrate von 60% richtigen Antworten. Und das zieht sich dann halt durch verschiedene Benchmarks durch. Es gibt noch ein zweites, das Halu-Eval, was halt zeigt, dass ChatGPT in 20% ungefähr seine Antworten halluziniert oder irgendwie falsche Informationen einstreut. Und selbst wenn man dem Modell dann seine Fehler aufzeigen will, wenn man da keinen sinnvollen Kontext gibt, kann das Modell das einfach selber nicht richtig erkennen. Und deswegen kann man halt da den Antworten nicht so richtig trauen oder muss dann immer gegenchecken.
Das würde mich jetzt mal praktisch interessieren. Dieses zu prüfen, wie gut die Antwortqualität eines solchen Tools ist. Du sagst jetzt, okay, dieses 3.5, das was vor einem Jahr oder so war oder vor anderthalb, hatte irgendwie eine Zahl von 60% oder 58. Und das nächstbessere Modell hatte 60% richtige Antworten. Das widerspricht total meiner anekdotischen Erfahrung mit den Tools. Ja, wenn ich denen eine Frage stelle oder wenn ich versuche, irgendwas damit zu tun, dann ist es meistens irgendwie sehr verlässlich. Vielleicht müssen wir da einfach mal differenzieren. Also wenn ich jetzt das Tool nutze und sage, mach mir mal diesen englischen Text schöner. Das ist häufig, ja. Ich kann zwar Englisch und auch Englisch schreiben und Englisch lesen, aber als Nicht-Muttersprachler hat man irgendwie ständig das Bedürfnis, dass da nochmal jemand rüberguckt und dass man es dann liest und das Gefühl hat, Mensch, es ist ja doch nochmal ein bisschen besser. Oder viel besser. Aber um diese Art von Nutzung geht es jetzt hier nicht, sondern es geht darum, wie viel weiß das Modell oder gibt es vorzuwissen. Also da geht es um Fachfragen, so nach dem Motto, erklär mir mal, was ein DNA-Strang ist oder so.
Richtig, also das sind dann sogenannte Closed-Book-Tests oder Fragen, wo dem Modell einfach nur eine Frage gestellt wird, zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Frankreich?
Ah ja.
Und dann gibt es da halt irgendwelche Datensätze oder Fragensätze, wo man die Fragen drin hat, die kann man dem Modell dann geben und dann die Antworten halt damit vergleichen kann und darauf dann den Prozentsatz errechnen kann, wie gut ist jetzt dieses Modell in dieser Art von Fragen. Und was du jetzt beschrieben hast, wäre dann vielleicht eher so eine Open-Book-Fragestellung, wo man quasi dem Modell irgendwie Kontext gibt und sagt, hier, du hast ja jetzt schon was. Kannst du mal daran oder damit arbeiten? Und damit sind Modelle tatsächlich meistens besser.
Ja.
Aber diese Benchmarks sind halt oft mit diesen Closed-Book-Fragen konzipiert, wo man halt guckt, wie gut ist das Wissen, was quasi in dem Modell selber gespeichert ist. Und da gibt es halt noch häufiger dieses Problem der Halluzination.
Ah, spannend. Okay, finde ich eine wichtige Unterscheidung, weil ich glaube, viele, die diese Tools nutzen die jetzt nicht nur, um sich neues Wissen zu erlangen. Ja, weil viele googeln halt immer noch oder gucken halt sich wirklich dann YouTube-Videos an oder so, weil sie dem halt vertrauen. Und ich weiß gar nicht. Ich nutze zum Beispiel nicht, ich frage jetzt nicht ChatGPT oder so fachliche Fragen, sondern Google halt. Aber gut, ich bin auch das Googlen gewöhnt. Wer weiß, ob zukünftige jüngere Menschen dann nicht das Googlen verlernen werden. Auch eine interessante Frage. Egal. Okay, also wir haben verstanden ein bisschen, diese Modelle kranken halt und kranken ziemlich viel. Also diese Zahlen mit 60% richtige Antworten nur, finde ich erschreckend. Da geht also noch einiges, um das zu verbessern. Und du hast gesagt, es gibt verschiedene Evaluationsmöglichkeiten, das zu tun. Okay, gibt wahrscheinlich noch, außer die genannten, nochmal viel, viel mehr. Bevor wir jetzt weitergehen, würde mich interessieren, ist das eigentlich sprachabhängig? Also im Sinne von, sind deutsche Fragen besser zu beantworten oder englische? Ich meine, Englisch könnte ich mir vorstellen, läuft am besten, oder?
Ja, absolut. Also man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Performance dieser Modelle immer stark angestiegen ist, auch einfach vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man sie selber getestet hat. Und auch der Grund, warum dieser KI-Hype überhaupt so ausgebrochen ist oder warum das jetzt auf einmal so gut funktioniert, ist mitunter diese breite Verfügbarkeit von Texten, auf denen diese Modelle trainiert werden können. Und da funktioniert natürlich Englisch am besten, weil quasi das komplette Internet ja auf Englisch funktioniert. Englisch ist die Weltsprache. Mhm. Da gibt es einfach viele Trainingsdaten, auf denen Modelle trainiert werden können. Und sogenannte Hochressourcensprachen, wie zum Beispiel Englisch, die halt dann viel abgedeckt sind, darin sind die Modelle dann natürlich am besten, weil es da einfach genug Beispiele gibt, auf denen die Modelle trainiert werden können. Und wenn es jetzt Sprachen gibt, die weniger vorkommen im Internet, also Deutsch ist vielleicht noch relativ gut, weil es da auch einfach eine Vielzahl von Leuten gibt, die mit dieser Sprache im Internet unterwegs sind, aber kleinere Sprachen wie Hindi oder vielleicht irgendwelche Sprachen indigener Völker, die jetzt vielleicht gar nicht im Internet sind, die kann das Modell dann natürlich nicht, weil es einfach keine Trainingsdaten gibt, auf denen das Modell da aufgebaut werden kann.
Okay, also Hindi wird zwar viel gesprochen wahrscheinlich, aber wenig im Internet benutzt. Gleichzeitig, das würde mich, vielleicht weißt du das auch, keine Ahnung, wenn du sagst Hochressourcensprachen und du sagst alles, was im Internet steht, es gibt ja neben dem, was ins Internet gestellt wurde, auch ganz viele Bücher und die wurden ja auch alle irgendwie mal digitalisiert. Also Google hat doch wahrscheinlich auch, also da gibt's dieses Google Books oder so und die haben ja quasi dann jedes Buch abfotografiert und ich weiß gar nicht, ob die diese Bibliothek besitzen, diese digitale Bibliothek, oder ob noch jemand anders darauf Zugriff hat. Aber müsste nicht Google dann eigentlich durch diese vielen Bücher, die abgescannt haben, gerade auch diese nicht englischsprachigen Sprachen noch viel besser können als jetzt andere, die diese Bibliothek nicht haben? Wie ist das?
Also ich denke mal auf jeden Fall, dass Bücher auf jeden Fall auch genutzt wurden, um diese Modelle zu trainieren, weil Firmen wie OpenAI ja wirklich überall auf der Suche nach Daten waren. Das ist ja deren größtes Problem, quasi immer mehr Daten ranzuschaffen. Und jetzt haben sie langsam das komplette Internet quasi abtrainiert. Jetzt, weiß nicht, werden Leute angestellt, um irgendwelche Textnachrichten hin und her zu schreiben, um darauf weiter noch die Modelle zu trainieren. Oder es wird probiert, auf KI-generierten Daten weiter das Modell zu trainieren. Also die werden sicherlich alle Daten, die sie irgendwo finden können, benutzt haben, um diese Modelle zu trainieren. Ich denke mal, es geht einfach um die Verfügbarkeit, dass es am einfachsten ist, an englischsprachige Daten ranzukommen. Oder vielleicht ist einfach die Datenmenge dann doch nochmal größer in englischen Sprachen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass alle Daten, die oder alle Sprachen, die irgendwie in Büchern benutzt wurden, auch relativ gut funktionieren.
Ja, okay, also man könnte jetzt, oder Stand der Technik ist, dass diese Firmen, die diese Tools bereitstellen, OpenAI zum Beispiel hast du ja genannt, dass die im Prinzip schon eine vollständige Datenbasis sich erfasst haben. Also die Menge an Daten kann jetzt nicht auf einmal nochmal stärker steigen, weil es ist ja nicht so, dass auf einmal mehr Menschen neue Dinge sich erzählen, sondern es ist irgendwie ein bisschen redundant. Das heißt, da ist jetzt gar nicht mal so der große Hebel vielleicht, sich noch mehr Daten zu erschließen. Und das heißt, wenn man jetzt was verbessern will, signifikant, muss man an anderer Stelle was verbessern. Und diese andere Stelle hast du dir angeguckt, oder?
Genau. Also, wie gesagt, das Problem dieser Halluzination wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht durch mehr Daten aus den Modellen rausbekommen.
Okay.
Was aber ganz gut funktioniert und was du vielleicht auch schon eingangs erwähnt hattest, als du deine Use Cases von ChatGPT zum Beispiel erwähnt hast, ist ja, dass man die Modelle ja selber mit Daten füttern kann, indem man das einfach mit in diesem Prompt, also in diese Frage, die man dem Modell stellt, einfließen lässt.
Also jetzt der Text, den ich verbessert haben will, das sind die Daten, die ich dem jetzt gebe, weil die kannte er ja vorher gar nicht.
Genau.
Okay.
Und das ist etwas, was wirklich gut helfen kann, um halt bessere Antworten zu erhalten. Und ein bestimmter Ansatz davon, der auch gut funktioniert, um diese Halluzination zum Beispiel zu reduzieren, ist der Retrieval Augmented Generation Ansatz. Und da kombiniert man quasi Informationen oder Daten zu einem Thema, die man sich extern holt, also die in einer Datenbank oder in einem textbasierten Form irgendwo liegen, und gibt diese quasi dem Modell. Mhm. Und das Ziel ist halt dann, faktenbasiertere und kontextbezogenere Antworten auf diesen, auf diese Frage mithilfe dieser Daten oder dieser Wissensquelle zu erhalten. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Also damit kann man wirklich die Antwortqualität der Modelle deutlich verbessern.
Also könnte man das so vom Beispiel her sagen, wenn man jetzt dem Modell eine spezifische Frage über, was weiß ich, SAP stellen wollte, ja, dann und nur die Frage stellt, dann könnte das Modell Gefahr laufen zu halluzinieren, ja. Das heißt, sich irgendeinen Quatsch auszudenken. Aber wenn man stattdessen dem einen größeren Text oder ein Subset an Daten nochmal gibt und sagt, die Antwort, die ich von dir will, die steht da drin. Es ist total anstrengend für mich als Mensch, das jetzt rauszukriegen, aber das ist deine Aufgabe. Finde mir die richtigen Informationen aus diesem Text oder aus dieser Datenbank und beantworte mir da auf Basis dessen die Frage. Dann fällt es dem Modell leichter, gute Antworten zu geben und weniger zu halluzinieren.
Genau, das ist richtig. Und was dabei natürlich auch noch hilft, ist, sobald diese Fakten, die wirklich Fakten sind, weil die aus einer Datenbank kommen, in das Modell eingespeist wurden, wird natürlich die Transparenz von den Antworten des Modells auch nochmal erhöht, weil das Modell kann dann referenzieren, guck mal, du hast mir das ja gegeben, hier ist meine Antwort und das habe ich daher. Und je nachdem, wie man jetzt diesen Eingangstext, den man dem Modell gibt, strukturiert, kann es dann wirklich auch richtig zitieren, dass es daherkommt. Und das erhöht natürlich auch nochmal das Vertrauen, was in diesen Antworten steckt. Einfach, weil man ja sagen kann, guck mal, ich habe das ja hierher und selbst wenn das jetzt falsch sein sollte, dann ist das nicht die Schuld vom Modell, sondern dann sind vielleicht die Daten falsch, aus denen die Antwort halt geholt wurde.
Und man hat die Möglichkeit auch nachzuprüfen, ne?
Genau.
Steht das da wirklich? Und wenn es dann wirklich steht, dann ist es A, eine geile Antwort, B, gut formuliert und C, auch noch richtig, weil in der Ground Truth, also in der Quelle, die man dem gegeben hat, findet man es auch wieder.
Genau, das ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo wir ja vorher drüber gesprochen hatten, dass die Antworten, die das Modell gibt, dann vielleicht sehr überzeugend sind, aber gar nicht wahr. Und jetzt, wenn man so eine einfache Möglichkeit des Faktenchecks hat, wenn man einfach sagen kann, ich springe in die Quelle, wird das natürlich dadurch mitigiert.
Ja.
Und was jetzt natürlich das Problem ist, man möchte jetzt nicht immer vorher googeln und dem Modell dann erstmal seine Antworten geben, die man schon hat, und dann sucht es sich daraus die Antwort aus. Dann könnte ich ja auch direkt googeln. Und da kommt jetzt aber dieser Retrieval-Ansatz, das Retrieval Augmented Generation, rein. Und zwar funktioniert das wie folgt. Man hat jetzt irgendwie eine große Wissensbasis, eine große Textbasis, auf der man Fragen stellen möchte. Jetzt kann man diese Textbasis runterbrechen in kleinere Dokumente. Und diese Dokumente oder diese Textbausteine bringt man jetzt irgendwie in eine mathematische Repräsentation, damit man damit rechnen kann. Das kann man sich dann abspeichern. Und wenn jetzt eine Frage gestellt wird vom Nutzer, kann man die quasi in diese gleiche mathematische Repräsentation bringen. Und dann kann man mit Hilfe einer sogenannten Similarity Search einfach gucken, okay, ich habe hier die Frage, die ist jetzt diese Art von Zahl. Und dann habe ich hier die Antworten, die gespeichert sind. Welche Zahl ist denn am nächsten? Kann mir dann diese Informationen, die am nächsten sind, rausholen, packt die dann in das Modell. Und damit habe ich diese Methodik quasi, Informationen zu dem Modell hinzuzugeben, um die Antwort zu verbessern, automatisiert und kann so das Modell mit relevanten Informationen bereitstellen, ohne dass ich die selber suchen muss.
Okay, und dieses Sortieren von Inhalten in einem Raum, wie du es gerade gesagt hast, hilft einfach nur dabei, dass man Informationen zum Beispiel über denselben Sachverhalt, dass die in diesem Raum am gleichen Ort sind, und dann hilft es dem Modell schneller, an die relevantesten Informationen zu kommen.
Genau, das ist auch einfach natürliche Sprachverarbeitung, wo man natürlich gucken will, also es ist ja vielleicht gar nicht so trivial herauszufinden, zu dieser Frage, was ist jetzt ein relevanter Textbaustein, den ich dem Modell geben möchte.
Ja.
Und das ist dann quasi die Schwierigkeit oder was diese Similarity Search halt abdeckt. Und früher wurde das so gemacht, dass man einfach geguckt hat, wir haben hier ganz viele Dokumente, in denen sind verschiedene Wörter drin. Und wie oft kommt jetzt ein Wort im gesamten Dokument oder in allen Dokumenten vor, im Gegensatz zu wie häufig kommt dieses Wort in einem Subdokument vor. Wenn das Wort jetzt in der Vielzahl der Dokumente relativ gering ist, aber in einem Subdokument relativ häufig vorkommt, dann könnte man vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht für dieses Dokument besonders relevant gegenüber anderen Dokumenten. Und somit kann man dann sagen, dieses Wort ist relevant für das Dokument. Wenn das Wort jetzt in der Frage vorkommt, dann möchte ich das Dokument vielleicht benutzen, um diese Frage zu beantworten.
Dann ist es für die Frage relevanter geworden.
Genau.
Genau. Und die Frage, dass man Dokumente, nennst du es jetzt, ordnet entlang seiner Relevanz. Das ist ja dann wieder dieses Google-Beispiel auch, ne? Ich google was oder ich will was wissen und dann will ich nicht Dokumente, sondern ich will Webseiten haben. Und dann das Einzige, was Google macht, ist, ordnet mir ja relevante Webseiten.
Ist genau, ja also Ähnliches, ne? Im Grunde ist das eine Art und Weise, wie Google das natürlich dann deutlich besser macht, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Aber das ist im Grunde das Grundprinzip. Also man guckt einfach in einer Website, welche Wörter sind hier vorhanden, und dann matche ich die zu der Frage. Deswegen gibt es ja auch diesen Term der Search Engine Optimization. Man sucht halt oder man guckt, welche Wörter werden viel gesucht oder so, und probiert das dann so anzupassen, dass halt die eigene Website möglichst häufig in den Suchen vorkommt, die gestellt werden.
Darüber haben wir noch nie gesprochen. Jetzt Gedanke. Ich kann ja durch Search Engine Optimization, wie du gerade gesagt hast, meine eigene Webseite so darstellen und formulieren und anreichern, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Sachverhalt hochgerankt wird, also auf der Top-Page ist oder so. Kann ich eigentlich auch andersrum gezielt so eine Large Language Models austricksen, indem ich, was weiß ich, im Internet Informationen in einer Art und Weise reinstelle, dass, wenn sie das nächste Mal damit trainiert werden, irgendwie falsches Verständnis von Dingen haben? Weißt du, wie ich meine?
Ja, bestimmt. Da gibt es actually einen ganz interessanten, eine ganz interessante Idee. Ich glaube, die wurde noch nicht umgesetzt, aber es gibt einen YouTuber, der jetzt, sage ich mal, nicht der größte Fan von diesen ganzen Coding-Modellen ist, die quasi einfach auf einem Prompt hin Code für dich schreiben. Und was seine Idee war, ist quasi, die ganzen OpenAI-Modelle werden ja trainiert auf Daten, die am besten auch benutzt werden dürfen.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber sehr spezifischen Code schreibe, der quasi nur für eine bestimmte Aufgabe funktioniert und dann aber in die Lizenz schreibe, hey, ihr dürft das gar nicht benutzen. Und dann aber so eine Anfrage stelle, die quasi nur diesen Code benutzen möchte, dann könnte man ja sagen, hey, guck mal, das ist ja hier ziemlich der gleiche Code, aber ihr dürftet das gar nicht benutzen.
Ach so, er will irgendwie provozieren, eine Situation, damit er beweisen kann, dass sie das im Trainingssatz gehabt haben müssen, um dann den Rachefeldzug und den Schadenersatz zu bekommen. Okay, ja, finde ich ja smart, finde ich ja cool. gut, kurzer eine kurze Exkursion in ein anderes Thema. Wir waren aber stehen geblieben mit Rug hilft dabei, Antwortqualität oder generell die Performance dieser Tools zu verbessern. War es das jetzt schon? Also, ich meine, Rug gibt's jetzt schon. Und nu? Was hast du denn? Jetzt müssen wir ja noch einen Schritt tiefer gehen, habe ich das Gefühl, oder?
Genau, also es gibt ja viele Komponenten in dieser, das ist eine komplette Pipeline quasi, die da gestartet wird, um irgendwie auf diese Antworten zu kommen. Da gibt es ja, sage ich jetzt mal ganz grob, drei Komponenten. Einmal diese Datenbank, die ich habe, wo die ganzen Informationen drin sind, die ich dann dem Modell geben möchte. Dann dieser Part, wo ich gucken möchte, welche Dokumente passen denn jetzt besonders gut zu der Fragestellung, die ein Nutzer hat.
Okay.
Und dann am Ende halt gebe ich das Ganze dem Modell und dann ist die dritte Komponente, jetzt sage ich mal, das Modell, was dann die Antwort gibt. Und was für mich interessant war oder was ich mir angucken wollte, ist halt diese Art und Weise, wie die Frage mit den Dokumenten gematcht wird oder wie diese Similarity Search vor allem funktioniert.
Also die Art und Weise, wie Informationseinheiten aus der Informationsbasis gewürfelt oder zusammengestellt werden, damit dann das Modell gezielt das Richtige findet.
Genau, das ist auch tatsächlich ein komplett eigener wissenschaftlicher Zweig, das Information Retrieval, den man sich da auch angucken kann. Und vielleicht können wir auch nochmal ganz kurz zurückgehen zu diesem Punkt, den ich vorher erwähnt hatte, wie es früher gemacht wurde oder wie Google wahrscheinlich auch in ganz groben Ansätzen funktioniert. Das ist ja erstmal relativ programmatisch, dass man einfach sagt, Dokument oder Wortfrequenz in einem Dokument gegenüber allen Dokumenten. Das ist natürlich auch irgendwie natürliche Sprachverarbeitung, hat jetzt aber nicht so viel mit dem zu tun, wie wir uns jetzt diese neuen Sprachmodelle vorstellen. Und wie wir diese nutzen können oder was hier der große Vorteil ist, wieso das Ganze noch besser funktioniert, ist halt, dass wir diese Sätze mit Modellen, die natürliche Sprache verstehen, noch mehr in Kontext rücken können. Also es gibt so eine genannte Lexical Gap, die bei dieser alten Methode existiert, wo man quasi, man hat ja nur ein Keyword, sage ich mal, was jetzt gefunden wird in einem Dokument. Und wenn dieses Wort nicht genau so auch in der Frage vorkommt, dann kann das ja nicht gematcht werden. Und da kommen jetzt die natürlichen Sprachmodelle zum Einsatz, weil die Idee derer ja ist, dass man auch verschiedene Worte, die aber am besten möglichst miteinander zu tun haben, trotzdem aufeinander matchen kann.
Ja.
Und deswegen funktioniert das jetzt im Vergleich schon mal deutlich besser. Einfach weil man sagen kann, ich suche, keine Ahnung, Hund, aber möchte vielleicht generell was mit Tieren finden. Und dann habe ich halt diesen Ansatz, dass ich auch Sachen wie Katze oder alle möglichen anderen Haustiere finde, einfach weil das Modell verstanden hat, ein Hund ist ein Haustier und wir können jetzt in dieser Kategorie suchen.
Okay, also so kenne ich das auch von diesem alten Ansatz der Term Frequency, dass man ja dann schon die Texte dann nochmal angepasst hat, also Lemmatisierung, Synonyme aufgelöst hat und so weiter, dass man dann doch nicht nur, also dass dann trotzdem sichergestellt werden kann, dass, was weiß ich, rufen und geruft oder angerufen und dass das quasi alles irgendwas ruft, also es wird reduziert auf den Kern, sodass sozusagen Wörter, die anders dekliniert oder in einem anderen Kontext anders ausgesprochen oder anders geschrieben werden, dann doch das gleiche meinen. Also die Idee, dass man Wörter, die was Ähnliches meinen oder was Ähnliches aussagen, zusammengruppiert, das gab es früher auch. Was du jetzt aber beschrieben hast, ist, dass diese Modelle, der andere Ansatz, über den wir ja sprechen, Semantik erfasst, also Bedeutung und Kontext. Und du hast es gerade an Land der Hierarchisierung von Lebewesen gemacht. Ne? Also ein Hund ist ein Säugetier, ist ein Tier, ist ein Lebewesen. Und das in dieser inhaltlichen Form war jetzt mit diesem einfach nur abstrakten, einen Text so zu verändern, dass sozusagen, das ist halt was anderes einfach. Ne?
Genau.
Okay, habe ich verstanden, war mir wichtig.
Ja, nee, das ist absolut korrekt. Und jetzt kann man das Ganze aber natürlich nochmal weiter verbessern. Und da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Es gibt ein bestimmtes Paper, was relativ interessant ist und was auch ein bisschen dann eine Grundlage hatte in meiner Bachelorarbeit. Mhm. Und zwar ist das Paper heißt Lost in the Middle. Und die Idee ist hier quasi, wir haben jetzt gelernt, wenn ich dem Modell Kontext gebe, dann werden die Antworten grundsätzlich besser.
Okay.
Das stimmt aber nur so halb. Und zwar gibt es eine bestimmte Schwelle. Und wenn ich die quasi überschreite, wenn ich dem Modell zu viele Informationen gebe, dann nimmt die Antwortqualität wieder ab.
Okay.
Und es gibt sogar einen bestimmten Punkt, und zwar, wenn Informationen vor allem in der Mitte dieses Kontexts sind und der jetzt eine bestimmte Länge hat, dass die Antwortqualität dann sogar schlechter ist in Bezug auf diese Information, die jetzt in der Mitte des Kontexts steht, als wenn ich das Modell einfach ohne Kontext gefragt hätte.
Okay.
Das heißt, wir wollen dem Modell alle relevanten Informationen geben, die es braucht, um die Frage zu beantworten, aber nicht zu viel, als dass die Antwortqualität wieder abnimmt.
Ah ja, interessant. Das heißt, okay. Okay, nehme ich erstmal hier so hin. Jetzt habe ich 1001 Frage, aber die führt uns wieder irgendwo anders hinweg. Okay. Ich habe es verstanden, glaube ich. So, die grundlegenden Konzepte. Also RAG und was du da als Teilaspekt, nämlich das Zusammensammeln der richtigen Informationen, dass das der Fokus ist, den du dir angucken wolltest. Und du warst inspiriert von diesem einen Paper, was du gerade referenziert hast, hast du gesagt, okay, das will ich auch mal ausprobieren.
Genau. Und was hier die Idee ist, wir haben jetzt schon diese Modelle oder diese Similarity Search, die halt mit Hilfe von großen Sprachmodellen relativ gut entscheiden kann, welche Dokumente passen zu einer bestimmten Fragestellung. Und der große Vorteil von diesen Modellen ist, von diesen Modellen, die dort benutzt werden, ist, dass sie relativ effizient funktionieren. Also wir haben einen riesengroßen Index von allen möglichen Dokumenten und mit relativ wenig Aufwand im Vergleich zu anderen Modellen können jetzt dieses Modell halt Informationen aus diesem Index ziehen und eine Vielzahl von, sagen wir jetzt einfach mal, 100 relevanten Dokumenten finden, die halbwegs relevant zu dem Fragekontext sind.
Ja.
Jetzt sagen wir aber einfach, okay, nee, 100 Dokumente sind aber zu viel, dann leidet wieder die Antwortqualität. Und was jetzt ein Ansatz ist, den ich mir dann angeguckt habe in meiner Bachelorarbeit, ist noch ein weiteres Modell dahinter zu schalten, was quasi diese 100 Dokumente jetzt nochmal neu rankt. Einfach, weil es ein besseres Sprachverständnis hat, oder davon gehen wir aus. Und durch dieses neue Ranken haben wir jetzt, sage ich mal, die 10 besten Dokumente, die zu dieser Frage passen, und können sie dadurch besser beantworten, als wenn wir jetzt einfach alle 100 Dokumente im Modell gegeben hätten.
Okay, also du hattest ja vorhin gesagt, das ist so grundsätzlich RAG, so ein dreischrittiger Prozess. Und du bohrst den jetzt noch weiter auf und sagst, also gerade diesen Prozessschritt in der Mitte, das Rausziehen von relevanten Informationen aus der Gesamtinformationsbasis, das muss man nochmal ein bisschen feingliedriger machen und dafür kann man auch wiederum Sprachmodelle benutzen.
Genau. Und warum man jetzt dann dieses neue, sage ich mal, bessere Modell jetzt nicht einfach alleine benutzt, liegt einfach an der Effizienz dieser vorigen Modelle. Ja. Also die funktionieren so gut auf einem, sage ich mal, größeren Kontext, dass man sagen kann, okay, hol mir erstmal die besten 100 Dokumente, das geht dann schnell genug und ist relativ effizient für das Ergebnis, was man davon erhält. Und jetzt können wir ein noch besseres Modell, was ansonsten zu viel Energie, sage ich mal jetzt zum Beispiel, verwenden würde oder einfach zu teuer in der Benutzung wäre, auf diesen kleineren Subkontext anwenden und hier nochmal ein besseres Ergebnis erzielen und dabei aber trotzdem möglichst effizient bleiben.
Mhm. Okay, super, habe ich verstanden. Habe auch verstanden, auf welcher Ebene wir uns jetzt quasi befinden. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, wie kommt, also das hast du dir wahrscheinlich alles raufgeholt und warst interessiert daran und so. Also die Frage, wie baut man denn dazu jetzt eine wissenschaftliche Arbeit oder eine Bachelorarbeit?
Genau, also mein Ziel war es hier quasi, es gibt verschiedene Arten von Re-Ranking-Modellen. Also diese initiale Art des Retrievals, diese Retrieval-Modelle, da sind wir eigentlich schon relativ safe mit einer Art und Weise, wie wir da Dokumente holen. Das ist schon relativ eingespielt und stand jetzt erstmal safe. Aber es gibt für dieses Re-Ranking, da gibt es nochmal verschiedene Ansätze oder verschiedene Arten von Modellen, die man nutzen kann. Und ich wollte quasi gucken, welches funktioniert dann einfach am besten. Und was mich dann auch noch interessiert hat, ist dazu in verschiedenen Sprachen. Funktioniert jetzt irgendein Modell besser in einer Sprache als in anderen? Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe mir verschiedene Modelle rausgesucht, verschiedene Arten oder Architekturen von Modellen.
Also wir reden jetzt nicht, also wir müssen nochmal kurz, oder ich muss nochmal kurz, dass ich weiß, wir reden mal von Modellen, aber wir reden jetzt von zwei verschiedenen Sachen. Ne? Das eine ist dieses große Sprachmodell, was aus einer gesamten Informationsbasis Dinge zieht. Das ist jetzt nicht der Schritt, den du guckst, sondern du guckst dir an ein Modell oder Modelle, die dabei helfen, aus einer schon gezogenen Informationsextraktion noch feingliedriger das Richtige rauszuziehen. Ne?
Genau, also wir haben jetzt CO2-Modelle haben wir abgehakt.
Ja.
Das haben wir alle verstanden.
Gut.
Und jetzt sind wir bei den Re-Ranking-Modellen, die quasi
aus
gezogenem Kontext diesen nochmal durch ihr besseres Textverständnis nochmal neu gliedern wollen, sodass wir dann eine möglichst kleine oder einfach ein möglichst dense Informationsbasis haben, die wir dann dem Modell bereitstellen können.
Okay.
Genau, und weil ich da einfach verschiedene Modelle habe, die ich vergleichen wollte oder verschiedene Architekturen von Re-Ranking-Modellen vergleichen wollte, habe ich mir überlegt, man kann sich das Ganze empirisch quantitativ angucken, dass man sagt, ich habe bestimmte Datensätze und kann jetzt wirklich quantitativ vergleichen, welches Modell ist auf welche Art wie besser. Aber dann habe ich ja irgendwie jetzt vielleicht ein Verständnis, welches Modell kann am besten Text oder Textbausteine so ranken, dass es die besten Texte zu einer Frage besonders weit vorne hat. Aber diese ganze RAG-Pipeline, also dieser komplette Prozess, ist ja irgendwie ganzheitlicher. Und deswegen wollte ich das auch abbilden, indem ich mir quasi das Ganze jetzt nicht quantitativ angucke, weil das einfach ein sehr großer, aufwendiger Prozess ist, was dann auch lange gedauert hätte und vielleicht meine Ressourcen noch ein bisschen übersteigt, sondern dass ich hier vor allem auch auf Basis dieses Lost in the Middle Papers so ein bisschen analytisch rangehe und gucke, okay, wenn ich jetzt diese Dokumente so und so gerankt habe und diese Werte quantitativ rausbekomme, was für einen Einfluss könnte das denn jetzt auf die Antwort der kompletten RAG-Pipeline haben?
Also diese Qualität des Re-Rankings, das konntest du dir schon quantitativ angucken, aber schlussendlich, was dich ja interessiert hat, war nicht nur dieser Teilaspekt, sondern wirklich dann auch hinten raus die Antwortqualität und wie die vielleicht auch von Menschen oder so wahrgenommen wird.
Genau, und das wollte ich dann einfach literaturbasiert modellieren, dass ich gesagt habe, aufgrund meiner Erkenntnisse, die ich in der Literaturrecherche auf verschiedenen Papern rausgefunden habe, gehe ich davon aus, dass die Antwortqualität so und so verbessert werden kann, eben durch diese Re-Ranking-Modelle.
Und diese Re-Ranking-Modelle, die hast ja jetzt nicht du gebaut, oder? Die sind alle irgendwie im Internet verfügbar?
Genau, also das war so ein bisschen eine Limitierung, die ich dann natürlich hatte aufgrund der Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte, dass ich keine Modelle selber gebaut oder trainiert habe, sondern ich habe geguckt, Ich möchte diese Architekturen vergleichen, die es gibt. Welche Modelle gibt es dazu im Internet? Und natürlich auch vielleicht, welche Modelle sind jetzt interessant für mein Unternehmen, damit die auch was von meiner Bachelorarbeit haben.
Also im Sinne von, sind das Modelle, die man vielleicht dann auch in so eine Business-Applikation integrieren könnte,
genau,
weil sie die entsprechenden Lizenzbedingungen erfüllt?
Genau, und sind das am besten vielleicht auch Modelle, die, sag ich mal, irgendwie eine API oder eine Schnittstelle haben oder von irgendeiner Firma bereitgestellt werden, sodass man diese dann nutzen kann?
Ja. Okay, spannend. Und hat das denn geklappt, was du dir da vorgenommen hast? Also konntest du dann, hab verstanden, was du dir angeguckt hast, hab verstanden, was du da evaluiert hast und dass du auch mit Literatur gearbeitet hast und so. Und würdest du sagen, dass dieses Vorgehen so richtig war? Ist das zielführend gewesen dann nachher für dich?
Ich denke schon, dass das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also was ich jetzt vielleicht quantitativ gemacht habe,
ja,
in der Analyse oder in der empirischen Analyse, ich habe mir erstmal verschiedene Metriken rausgesucht.
Mhm.
Und was für uns ja immer interessant ist, ist, welche relevanten Dokumente sind jetzt in den Dokumenten, die das Modell uns rausgefiltert hat.
Mhm.
Und was man da natürlich braucht, ist irgendwie Datensätze, die sagen, wir haben hier Fragen, mhm, und dann haben wir hierauf Antworten und die sind relevant und die anderen Antworten sind nicht relevant.
Mhm.
Und dann kann man das quasi quantitativ einfach analysieren. Also, mhm, man guckt, das Modell hat jetzt diese Dokumente sich rausgesucht und ich kann jetzt finden, welche sind relevant, welche sind nicht relevant. Das kann jetzt eine binäre Skala sein, dass man einfach sagt, das eine ist relevant, das andere nicht. Oder auch auf einer anderen, dass man einfach sagt, es gibt sogar Dokumente, die sind noch relevanter, mhm, als andere.
Mhm.
Genau, und da, das habe ich mir halt angeguckt, dass ich quasi gesagt habe, einmal von allen relevanten Dokumenten, wie viele wurden, mhm, davon insgesamt rausgesucht und dann von den Ergebnissen, wie viele davon sind relevant und wie viele nicht.
Mhm.
Und ich habe schon dann festgestellt in der Analyse, dass diese Re-Ranking-Modelle durch die Bank weg eigentlich das Ganze besser gewichtet haben als dieses initiale, mhm, Retrieval-Modell, wo, mhm, ich davon ausgegangen bin, okay, wir wollen was dahinter schalten, damit das besser funktioniert. Aber auch da habe ich festgestellt, dass es dann auch nochmal Unterschiede gab,
mhm,
die zum einen daran lagen, wie groß die Modelle sind. Also ich habe zum Beispiel einen Ansatz benutzt, wo ich ChatGPT auch genutzt habe,
mhm,
um diese Dokumente neu zu ranken. Und das ist ja ein Riesenmodell. Also,
ja,
das ist ja vor allem GPT-4, was ich dann benutzt habe, ist ja das größte Modell, was es so gibt.
Mhm.
Und das hat zwar gut funktioniert, aber man muss das ja dann auch irgendwie ein bisschen in den Kontext setzen,
ja,
zu der Größe. Und dann habe ich andere Architekturen auch benutzt, wo ich festgestellt habe, die sind jetzt vielleicht 1-2 Prozentpunkte schlechter, mhm, aber bezogen auf die Effizienz,
mhm,
sind die dann im Zweifel vielleicht sogar besser als.
Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, in dieser Kette, ich habe jetzt hier eine große Informationsbasis und ich lasse erstmal was rausziehen und dann re-ranke ich es noch und ich mache beides mit so einem kommerziellen Tool wie ChatGPT, dann ist auf einmal eine Abfrage auf einmal doppelt so teuer, weil ich auf einmal,
genau,
zweimal einen API-Call raussenden muss, der mir abgerechnet wird. Und das meinst du mit Effizienz? Also A, dauert es vielleicht länger, klar, weil man macht ja zwei Schritte, aber es ist auch doppelt so teuer.
Ja, und im Zweifel kann man da auch noch auf Umweltaspekte eingehen. Jedes Modell verbraucht ja,
ja,
Energie, wenn es Abfragen bekommt. Und kleinere Modelle verbrauchen natürlich auch weniger Energie.
Ja.
Deswegen kann man da diesen Umweltaspekt dann einfach auch natürlich mit reinbringen.
Ja, und um überhaupt diesen Vergleich zu machen, so mit wie viel der wirklich relevanten Antworten wurden erfasst, um dann zu zählen und so Prozentzahlen sich rausgeben zu lassen, ne, Precision, Recall und so. Dafür braucht es ja diese Daten und das gibt's auch. Also es gibt im Online so eine Daten, mit denen man dann, was auch immer man da rumwursteln will, sage ich jetzt mal, dann aber auf einer gemeinsamen Datenbasis evaluieren kann.
Genau, also es gibt tatsächlich erstaunlich viele Datensätze, die darauf ausgelegt sind, einfach weil ja dieses Information Retrieval ein relativ großes Thema ist. Also wir hatten ja vorher schon Google angesprochen, das funktioniert ja auf eine ähnliche Art und Weise. Das heißt, dieses Thema herauszufinden auf eine Frage, welche Dokumente sind denn hier relevant, ist einfach so groß, dass da schon viel Forschung in dem Bereich betrieben wurde und auch noch immer betrieben wird. Mhm. Also es gibt verschiedene Paper, die dann halt diese Datensätze erstellen und das einfach als ihr Paper veröffentlichen, weil das wichtig ist, herauszufinden.
Das heißt, neben dir gibt es auf der Welt 1001 Personen, die da in dem Bereich forscht, aber was alle gemeinsam haben, um ihre Zahlen und ihre Systeme und ihre Designs überhaupt zu vergleichen, ist, dass sie mit demselben Testdatensatz sich vergleichen.
Ne? Genau, also man kann sich dann Testdatensätze raussuchen, die natürlich auch immer dann spezifisch für die Fragestellung relevant sein können. Also es gibt dann zum Beispiel verschiedene Themen. Also dann gibt es Datensätze, die sind besonders relevant für Finanzen oder es gibt Datensätze, die sind besonders relevant für, weiß ich nicht, Coding. Dann werden irgendwelche GitHub-Repos zum Beispiel da eingelesen.
Ja.
Also von dieser Seite aus oder als von diesem Aspekt aus gibt es verschiedene Datensätze. Aber dann gibt es auch zum Beispiel verschiedene Fragegruppen. Also man kann jetzt sagen, das hier sind einfach nur Fragestellungen, wo man eine Frage stellt und dann gibt es darauf eine spezifische Antwort.
Mhm.
Zum Beispiel gibt es dann nur ein Dokument aus diesen gesamten Dokumenten, was die Frage richtig beantwortet. Oder dann sind halt Fragen dabei, die sind breiter aufgestellt.
Ja.
Und da verschiedene Dokumente.
Und auch dieses Wissen darum, was sind denn so die gängigen Datensätze, mit denen man quasi so eine Evaluation macht, das hast du alles über deine Literaturrecherche herausgefunden, weil du gemerkt hast, viele Veröffentlichungen basieren auf demselben Datensatz.
Genau, also es gibt da ein besonders einflussreiches Paper, was sich quasi dieses Ranken von Dokumenten angeguckt hat. Und das hat einen so einen Benchmark quasi erstellt und sich da verschiedene Datensätze rausgesucht und bei diesen ganzen Datensätzen gesagt, hey, guckt mal, das sind die Themen, das sind die Fragen, die gestellt werden, so viele relevante Dokumente gibt es. Und genau, das ist dann quasi so populär oder so einflussreich, dass dann Leute gesagt haben, hey, das ist eigentlich eine ganz coole Basis, auf der wir noch weitere Forschung aufbauen können.
Okay. Dann habe ich jetzt auch den Fokus deiner Literaturarbeit sozusagen verstanden. Und das hat dir dann auch geholfen, einen eigenen Ansatz zu entwickeln, der schlussendlich dann auch besser war als andere?
Genau, also was für mich erstmal relevant war oder interessant, ist, dass dieses Ranken von Dokumenten zwar schon gemacht wurde, aber dieses Re-Ranking, dieser Re-Ranking-Ansatz, dass wir uns quasi verschiedene Architekturen angucken, der war gar nicht so gegeben.
Mhm.
Also wir haben zwar oft geguckt, welche Modelle sind jetzt irgendwie gut in einem Ranking oder welche Arten, um Informationen sich aus einer Datenbank zu holen. Aber dieser genaue Ansatz, vielleicht zu gucken, welche Architekturen in diesem Re-Ranking funktionieren besonders gut, das wurde gar nicht so gemacht.
Mhm.
Deswegen war das ein Ansatz, den ich jetzt verfolgt habe, weil ich mich halt für dieses React-Thema interessiert habe und dann gucken wollte, welcher Ansatz verbessert jetzt die Antworten am meisten.
Mhm.
Das war dieser eine neue Ansatz. Was auch nicht so viel gemacht wurde, ist, sich verschiedensprachige Datensätze rauszusuchen. Mhm. Das gibt es zwar auch in diesem Paper, in dieser Benchmark, wurde da aber nicht so thematisiert.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir das auch angeguckt. Vor allem auch, weil ich das ein bisschen austarieren musste, die Modelle, die ich mir rausgesucht habe, konnte ich nicht selber trainieren. Und die waren teilweise auch auf verschiedenen Sprachen trainiert. Also ChatGPT zum Beispiel ist ja jetzt auf, sage ich mal, allen Sprachen trainiert, die im Internet irgendwie kursieren. Aber kleinere Modelle haben dann vielleicht nur Englisch und Chinesisch als Datenbasis. Und deswegen wollte ich mir einfach auch verschiedene Sprachen angucken, um das quasi dann noch rausrechnen zu können aus meinen Ergebnissen.
Okay, also ich höre raus, du hast was gebaut, was für dich interessant war und auch ein Stück weit neuartig und es ist was rausgekommen, was nachher, wo du zeigen konntest, wie was funktioniert. Also es war ja eine Evaluation von verschiedenen Sachen.
Hm?
Würdest du sagen, dass die Art und Weise, wie du da rangegangen bist und was so auch dein Ergebnis war schlussendlich, hatte das noch so Limitierung oder war das irgendwie, hatte es Herausforderungen?
Genau, also was natürlich einmal ein Problem war, ich habe, wie gesagt, Ressourcenlimitierungen gehabt durch meine Bachelorarbeit, durch die generelle Länge der Arbeit und auch durch vielleicht Rechenkapazitäten, die ich zur Verfügung hatte. Und deswegen muss man natürlich gucken, welche Datensätze konnte ich überhaupt testen. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Evaluation nur 4 Datensätze benutzt und diese haben jetzt natürlich dementsprechend nur eingeschränkte Aussagen auf Themen, die einfach in diesen Datensätzen nicht vorkamen. Und wenn man sich jetzt diese gesamte Benchmark anguckt, die halt der Anker quasi dieser Arbeit war, dann benutzt die halt nochmal deutlich mehr Datensätze, die man jetzt aber durch meinen quantitativen Ansatz quasi nachholen könnte. Man könnte jetzt sagen, ich möchte das aber noch weiter vergleichen mit diesem kompletten Paper. Dann nehme ich einfach die Datensätze, die noch fehlen und teste die genauso.
Ja, das heißt, zum einen ist natürlich das, was du gemacht hast, eine Qualifizierungsarbeit für deinen Abschluss, okay, und auch eine Lernerfahrung für dich persönlich, aber die Relevanz für andere ist ja, dass ja strukturiert gezeigt wurde, wie geht man denn da vor, wenn man sowas evaluieren wollte. Und die echten Ergebnisse schlussendlich sind ja in dem Moment nicht mehr up to date, sobald sie veröffentlicht wurden, weil die Welt dreht sich halt weiter. Aber auch noch in 5 Jahren kann jemand auf dein Ergebnis gucken und sagen, okay, jetzt mache ich genau dieses Vorgehen, dieses Kochrezept, was du gemacht hast, aber mit vielleicht anderen Datensätzen oder anderen Modellen an anderer Stelle und kann dann auch wieder das vergleichen, weil es so, das heißt, eigentlich ist dir das Kochrezept oder die Evaluationsmethodik, die du erarbeitet hast, das ist dann eigentlich der Mehrwert, ne? Die eigentlichen Ergebnisse, die Zahlen, who cares?
Ja, genau. Und deswegen war mir dieser quantitative Ansatz halt auch wichtig, damit A, die Vergleichbarkeit da ist und halt B, das Ganze noch erweitert werden kann, weil ich mir ja meiner Ressourcenlimitierung dann auch bewusst war. Und das ist dann vielleicht auch die andere Limitierung, die jetzt in meiner Arbeit dann noch vorherrscht. Weil ja für mich ja eigentlich interessant ist, wie verbessert sich die Antwortqualität der gesamten Pipeline oder wie gut ist am Ende die Antwort des Modells, die dabei rauskommt. Und das habe ich ja nur theoretisch vorhergesagt. Und das hat dann auch seine gewisse Relevanz und ist auch interessant. Aber in dem nächsten Schritt könnte man jetzt natürlich noch gucken, kann man das Ganze dann vielleicht irgendwie noch quantitativ abschätzen oder testen. Da gibt es auch Ansätze, die jetzt vielleicht gut oder weniger gut funktionieren, weil viele auch einfach dann diese Antwortqualität selber mit KI-Modellen bewerten und dann hat das KI-Modell ja wieder seinen Bias.
Ach so.
Und das ist dann natürlich irgendwie schwierig, wirklich quantitativ festzumachen. Aber das ist quasi eine weitere Limitierung, die natürlich nochmal interessant wäre, sich dann irgendwie weiter anzugucken.
Ja, okay. Ja, klar. Also Antwortqualität zu evaluieren klingt ja erstmal, die Ground Truth muss ja immer sein, dass ein Mensch, wie findet der das, ne? Und allein das ist ja schon schwer zu erfassen, weil unterschiedliche Menschen auf die kriegen verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgesetzt und nicht alle antworten ja oder schätzen das gleich ein, ja. Insofern könnte man ja dann auch auf die Idee kommen, wie du sagst, dass man dann Sprachmodelle wiederum mit dazu benutzt, um das Ergebnis zu evaluieren. Aber da hat man vielleicht dann eine Art von Gleichartigkeit, ja, weil es ist wie ein und derselbe Mensch, ja, ein und dasselbe Modell, was auf einmal ganz viele Fragen und Antworten evaluieren kann. Aber so ganz fehlerfrei ist es ja auch nicht. Also man evaluiert etwas nicht Fehlerfreies mit etwas nicht Fehlerfreien. Also da dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Das heißt, das ist alles gar nicht so trivial.
Ja. Genau. Da können wir jetzt auch zu meinem Ergebnis dann quasi kommen, was man dann unter der Brille dieser Limitierung sich halt angucken muss. Aber auf meiner theoretischen und natürlich auch literaturtechnisch fundierten Basis konnte ich dann schon feststellen, dass die Halluzinationen und die Rate irrelevanter Antworten, die aus dieser Pipeline dann rauskommen, einfach durch dieses Re-Ranking, durch dieses Reduzieren von Kontext, aber auch gleichzeitig insgesamt besserem Kontext dann halt verbessert werden kann. Und was ich aber auch festgestellt habe, was ich ja auch zwischendurch schon erwähnt habe, durch die Größe kann natürlich ein Modell wie ChatGPT mehrsprachig einfach besser arbeiten. Also es hat ja einen viel größeren Wortschatz, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, von dem es speisen kann und dadurch funktioniert es halt deutlich besser auf einer breiten und mehrsprachigen Basis. Aber kleine Modelle, die vielleicht auf ihrer Fokussprache trainiert wurden, funktionieren da sehr, sehr gut und haben da eine deutlich bessere Effizienz.
Mhm. Wo, wenn du sagst kleinere Modelle, wo hast du die hergekriegt?
Die sind einfach frei im Internet verfügbar. Mhm. Also wenn man die Möglichkeiten und die Ressourcen hat, kann man sich die runterladen und einfach auf seinem PC, kommt drauf an, wie gut der ist, oder vielleicht auch irgendwie in einem Cloud-Bereich dann laufen lassen. Und genau, was da halt interessant ist, wenn man jetzt sagt, das neue ChatGPT hat irgendwie 1 Billion, eine Milliarde Parameter, aber diese Kleinmodelle haben dann vielleicht nur 600 Millionen. Also da sind auf jeden Fall große Spannen dazwischen.
Ja.
Ja, von einfach der... Ich überlege gerade. Also es sind auf jeden Fall Differenzen von Tausenden von Parametern.
Ja. Und das, die Limitierung ist dann, dass diese, je mehr Parameter das hat, desto größer in Speicherplatz, ja, Gigabyte, Megabyte, whatever, das ist die Kategorie, in der wir denken, desto mehr Arbeitsspeicher braucht man oder halt auch Arbeitsspeicher, der mit einer Grafikkarte zusammenspielt. Und das ist dann der limitierende Faktor, was nicht jeder Computer, jeder Laptop sehr gut kann. Von daher braucht man vielleicht dann auch Cloud-Dienstleistungen, damit man das auf größeren Rechen Ressourcen abarbeiten lassen kann. Da eine Zwischenfrage, vielleicht kannst du die beantworten oder du willst dankend passen, aber du hast ja sowohl ChatGPT zur Evaluation benutzt, als auch wahrscheinlich irgendwelche Cloud-Dienste, keine Ahnung. Wie viel Geld hat dich denn deine Bachelorarbeit gekostet? Oder hat SAP alles gesponsert? Das, was ja auch eine valide Antwort wäre.
Also ich habe ChatGPT und das andere Modell, was ich über quasi Cloud-Dienste benutzt habe oder wo es eine API gab, die ich ansprechen konnte, tatsächlich über SAP genutzt, einfach weil das so große und relevante Modelle sind, dass SAP gesagt hat, das ist ja auch für uns relevant, wir wollen wissen, wie gut die funktionieren. Aber die kleinen Modelle, die ich mir jetzt aus dem Internet runtergeladen habe, die hätte ich ja, also die konnte ich auf meinem Laptop nicht laufen lassen, dafür ist mein Laptop nicht stark genug.
Okay.
Und SAP hatte jetzt auch keine Lösung, wo ich jetzt als Nutzer die schnell laufen lassen kann. Das wäre dann auch viel Overhead gewesen, das dann sich irgendwie zu besorgen. Deswegen habe ich dann mir ein Google Colab geholt, wo man ja auch mit GPUs arbeiten kann. Und das ging tatsächlich. Ich glaube, ich habe dann 10, 15 Euro irgendwie nur für einmal ein Pro-Abo oder sowas ausgegeben. Und konnte dann damit tatsächlich diese zwei Modelle, die ich lokal testen wollte, oder so lokal, wie es dann in einem Cloud-Dienst ist, konnte die damit laufen lassen. Und dann habe ich noch ein paar Euro für GPT ausgegeben, weil ich da weniger Latenz hatte, wenn ich das bei mir persönlich genutzt habe, als wenn ich da über den SAP-Dienst gegangen bin. Aber es hat sich tatsächlich im Rahmen gehalten. Es war günstiger, als ich dachte.
Ja, okay. Das ist ja eine gute Nachricht. hoffentlich bleiben die Preise so. Was mich jetzt interessieren würde, weil wir uns auch gerade wieder uns rückbesinnt haben zu, ist ja auch relevant für dein Partnerunternehmen und damit vielleicht auch für andere Unternehmen. Wie würdest du denn jetzt die praktische Implikation beschreiben? Also du hast ja wissenschaftlich sauber, bereit, verschiedene Dinge evaluiert, kannst das quantitativ auswerten und konntest sagen, es verbessert das, was ich da gemacht habe, verbessert das alles so ein Stück weit und konntest auch so ein bisschen abschichten, was ist Effizienz und nicht und teuer und überhaupt. Darüber haben wir alles gesprochen. Was heißt das jetzt für eine SAP?
Also so ein Unternehmen kann sich dann natürlich diese Daten angucken und muss dann für sich irgendwie am Ende eine Value-Analyse machen und sagen, wie viel Geld möchte ich für die Verbesserung der Antwort ausgeben? Oder wie relevant ist es mir vielleicht auch in einem bestimmten Kontext, dass eine Antwort so oder so relevant halt ist? Mhm. Oder wie schwierig ist es vielleicht auch, hier eine gute Antwort zu finden? Und dementsprechend braucht man dann ein besseres oder kostenintensiveres Modell.
Mhm.
Das ist dann halt für jeden Use Case unterschiedlich. Aber das kann sich dann natürlich jedes Unternehmen angucken und sich da seine eigene Wahrheit daraus raussuchen.
Mhm.
Und schauen, was da besonders relevant ist für den jeweiligen
Ansatz, der verfolgt wird. Okay, spannend. Okay.
Und vielleicht kann man auch sagen, in einem kritischeren Bereich, irgendwie im Medizinbereich oder im Rechtsbereich möchte ich dann vielleicht eine besonders hohe Genauigkeit. Und weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine rechtliche Frage habe, weil ich mich irgendwie auf einen Gerichtsprozess vorbereite, dann sind mir vielleicht die Kosten recht und ich habe vielleicht auch die Zeit, weil es ja eh ein Vorbereitungszeitraum ist, wo ich sagen kann, ich kann jetzt vielleicht im übertriebenen Sinne 5 Minuten auf eine Antwort warten, solange sie halt dann wirklich relevant und richtig ist.
Ja.
Wenn ich jetzt aber vielleicht einen Chatbot habe, der einem Nutzer eine ungefähre Antwort zu irgendwas geben soll, dann habe ich vielleicht A, nicht die Zeit und B, brauche ich auch nicht diese Genauigkeit.
Ja, das wäre spannend, ob man zukünftig genau diese Kalibrierung machen könnte, ja, gerade auch im privaten Kontext. Wenn man sagt, okay, jetzt muss schnell gehen, ja, und das ist ein Sachverhalt, das weiß ich, das ist nicht so schwierig und wenn du Fehler machst, ist auch nicht so schlimm. Insofern mach jetzt den Regler irgendwie auf schnell, quick and dirty, sage ich jetzt mal.
Ja.
Dafür ist vielleicht dann die Abrechnung günstiger.
Vielleicht ist das ja auch einfach ein Kontext, den man sich jetzt schon angucken kann. Ich weiß nicht, ob jemand, der zuhört, eine GPT Plus Subscription hat. Aber ChatGPT hat ja auch schon diese Unterscheidung, dass man sagt, wir haben einmal das 4o-Modell, das könnt ihr so oft benutzen, wie ihr wollt und das hat halt seine Fähigkeiten und seine Pros und Kontras. Und dann gibt es noch das 01-Modell, das könnt ihr jetzt aber nur, ich weiß nicht genau, wie es ist, sagen wir mal, wir können jetzt 20 Abfragen in der Woche machen. Und dafür gehen wir aber davon aus, dass die Antworten besser sind. Also da hat man ja
dann
schon.
Das dauert auch länger, bis da eine Antwort kommt.
Genau,
ne?
Auch das. Und da hat man ja dann schon im persönlichen Kontext, wo auch immer man das jetzt benutzt, diese Entscheidung, die man dann halt selber treffen muss. Möchte ich jetzt eine schnelle Antwort und mir reicht 4o oder möchte ich 01 und brauche dann halt diese Antwort?
Ist denn eigentlich dann jetzt bei ChatGPT dieser Unterscheidung, dieser zwei Optionen, ist 01, nutzt es dieses Re-Ranking eigentlich?
Also der Ansatz da ist grundlegend erstmal ein anderer, der ist der Ansatz des Chain of Thought, der so funktioniert, dass man dem Modell seine eigene Antwort immer wieder vorsetzt und es dann halt durch dieses Reprompting, also immer wieder über seine Antwort nachdenken, in Anführungszeichen, eine bessere Antwort generiert. Und das ist da der Hauptfokus.
Okay.
Was man aber generell bei ChatGPT machen kann natürlich, wenn man diesen RAG-Ansatz grob benutzen will, man kann ja immer sagen, guck mal im Internet nach und suche raus. Das ist jetzt natürlich nicht ganz dieser RAG-Ansatz, weil er auch einfach nur googelt und dir wahrscheinlich die ersten 2 Ergebnisse der Google-Suchmaschine returnt. Aber damit hat man zumindest eine Antwort, die irgendwie quellenbasiert ist.
Okay, spannend. Haben wir da auch den kleinen Exkurs gemacht. Jetzt mal so die Botschaft nach vorne. Ja, jetzt würde ich sagen, können wir hier erstmal einen doppelten Strich drunter machen, Haken dran. Du hast uns jetzt gut durchgeleitet durch das, was du gemacht hast, dein Projekt. Und an der Stelle erstmal vielen Dank, ein Zwischendank. Jetzt würde mich, aber vielleicht auch viele, die zuhören, die noch vor der Aufgabe stehen, vielleicht auch so in dem Bereich zu forschen, die wollen ja vielleicht wissen, aus deiner Perspektive jetzt, was ist denn so das nächste Spielfeld, was man betreten könnte?
Also, was ich in meiner Arbeit ja, wie gesagt, ausgelassen habe, ist zum einen das Trainieren spezifischer Modelle in diesen Architekturen. Also es gibt diese Architekturen, die ich mir in meiner Bachelorarbeit angeguckt habe, aber ich habe halt bestehende Modelle genommen. Und nun könnte man, wenn man die Vergleichbarkeit noch weiter erhöhen wollen würde, also wie gesagt, ich habe das rausgerechnet, indem ich gesagt habe, die Antwortzeit dauert so und so lange und die Parameter der Modelle unterscheiden sich so und so. Und so kann man noch grob irgendwie die Modelle vergleichen, indem man halt diesen Parameterunterschied rausrechnet. Man könnte jetzt aber auch sagen, ich trainiere mir spezifische Modelle in jeder Architektur. Wo es schon eine gewisse Vorarbeit gibt, ist zum Beispiel diese BERT-Modelle. Das sind Sprachmodelle von Google. Und dieses BERT-Modell ist halt weit verfügbar und wird oft benutzt, um irgendwie da an Architekturen und verschiedenen anderen Arten diese Modelle zu trainieren, zu experimentieren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man in Zukunft machen könnte, dass man sagt, ich trainiere mir so ein BERT-Modell implementiere das in diesen 4 verschiedenen Architekturen, die ich mir dann zum Beispiel angeguckt habe und sage dann, okay, jetzt haben wir wirklich eine genaue Vergleichbarkeit, weil dieses Modell ist quasi 4-mal das gleiche in dem Sinne, nur dass dann die Architektur anders ist. Das wäre zum Beispiel ein Feld, was man sich angucken könnte. Das nächste, was ich dann fast noch spannender finde, ist das Folgende. Wir haben in diesem Rack-Ansatz zwei verschiedene Schnittpunkte, wo wir quasi als Entwickler festlegen müssen. Und zwar einmal, wenn das Retrieval-Modell initial Dokumente holt aus unserem großen Index,
ja,
sagen wir, wir möchten jetzt 100 haben oder 50. Und das lege ich ja als Programmierer dann fest.
Okay.
Also da gibt es auch verschiedene Ansätze, irgendwie das dynamisch zu machen. Aber grob muss ich halt für jeden Use Case das anpassen.
Also dynamisch im Sinne von, dass man nicht mehr sagt, gib mir alle 50, obwohl du ja bereits vielleicht, oder jemand anders, obwohl es klar ist, eigentlich sind nur 20 relevant. Das heißt, man kriegt auf jeden Fall 30 Garbage-Ergebnisse, sondern dass irgendwie das Tool automatisch weiß.
Genau, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, es gibt einen Similarity Score, also man hat dann 70% Relevanz,
ach so.
Die aber rein mathematisch sind. Und darauf könnte man jetzt sagen, okay, alles darunter schmeiß ich weg.
Mhm.
Und genau das gleiche gibt es dann halt auch für das Re-Ranking, dass ich sage, okay, ich lege jetzt halt fest, dass ich 10 Dokumente haben will.
Ja.
Und das Problem ist jetzt natürlich, in so einem Kontext, wo ich sage, ich habe nur eine relevante oder ein relevantes Dokument, was ich jetzt zum Beispiel bei einer Benchmark wissen würde, aber nicht bei allgemeinen Fragen oder
ja,
im globalen Kontext, dann hole ich 10 Dokumente, aber es ist ja nur eins relevant. Das heißt, ich habe wieder Garbage im Kontext des Modells, was meine Antwort ein bisschen verschwimmen lässt. Und das ist halt eine Sache, die man sich angucken kann, weil das vielleicht gar nicht so trivial ist, festzulegen, wie viele relevante Dokumente möchte ich jetzt holen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 10, dann wie gesagt, kann das Problem sein, es gibt nur ein relevantes. Wenn ich jetzt aber sage, ich lege das die Relevanz einfach auf 70% fest, und dann aber vielleicht eine globale Frage stelle, jetzt vielleicht im Bereich von Studierenden, könnte ich jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe eine Wissensbasis mit allem, was ich in meinem Studium gemacht habe und frage, was habe ich im ersten Semester gemacht, dann kann das Modell das vielleicht rausfinden, aber die Relevanz wird nicht so hoch sein, weil es einfach eine sehr breite Frage ist.
Ja.
Das heißt, wir wollen hier vielleicht dann wirklich die 10 Dokumente haben, aber wir haben gar nicht so einen hohen Threshold. Das heißt, dieses dynamische Anpassen des Kontexts ist eine Sache, die man sich sehr gut angucken kann.
Ah, spannend. Das klingt auch sehr konkret. Ich glaube, sehr greifbar. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir gut durch das Thema durchgekommen. Nochmal, final, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Wir haben ja im Vorgespräch uns so ein bisschen die Karten gelegt, was wir jetzt hier so erzählen wollen. Und Fakt ist, wir mussten ganz viel Detail rausnehmen, weil wir der Meinung waren, das geht auf der Tonspur so nicht gut, beziehungsweise nicht in grob einer Stunde. Von daher die ganzen Architekturen und die Details sind rausgelassen. Aber wir wollten ja auch niemanden verschrecken, sondern eher motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, viele, die dann anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die werden dann auch noch besser verstehen, was du dann gemeint hast, und werden dann auch sehen, wo wir reduzieren mussten. Genau. Nico, wie geht's denn jetzt eigentlich mit dir weiter?
Ja, also natürlich erstmal Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man sich meine Bachelorarbeit angucken möchte, dann ist die auch im Band der besten Bachelorarbeiten der HWR diesen Jahres mit drin. Also nicht diesen Jahres, letzten Jahres, 2024. Da kann man sich die dann auch durchlesen, wenn man jetzt Interesse hat. Genau, und für mich geht es jetzt einfach im Master weiter. Ich mache einen Informatik-Master aktuell an der HU und möchte mich einfach noch weiter und intensiver mit diesem KI-Thema beschäftigen, weil das einfach ein Thema ist, was ich für mich im Studium entdeckt habe und was ich spannend finde. Und deswegen möchte ich da einfach noch mehr Grundlagen und noch mehr Wissen sammeln. Und,
genau. Das heißt, du hast die SAP jetzt verlassen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch weiterhin bei der SAP. Die haben mir erlaubt, dass ich bei ihnen weiterarbeiten kann und gleichzeitig einen Master machen kann, wofür ich sehr dankbar bin. Genau, und so kriege ich natürlich auch noch weiter Wissen.
Ja, Sehr, sehr schön. Auch wieder ein idealtypischer Fall von sehr, sehr gute Studenten, bleiben halt einfach bei der Firma und schnorren sich das Recht raus, noch nebenbei einen Master machen zu dürfen und werden jetzt nicht gezwungen, quasi auf der verlängerten Werkbank irgendwie Dinge zu tun, die sie vielleicht doch nicht für so relevant erachten. Von daher hast du wahrscheinlich mit deinem Partnerunternehmen auch echt Glück gehabt. Aber verdient jetzt auch die Möglichkeit des Masters. Also Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich sage an dieser Stelle ciao.
Dankeschön, ciao.